Das Daily News Briefing von Artikli. Die Nachrichten des Tages kompakt auf den Punkt gebracht.
Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ein Jahr ist vergangen seit dem Ende der Ampelkoalition und wir schauen heute auf die politischen Entwicklungen der letzten Zeit. Außerdem sprechen wir über die Situation im Sudan und internationale Themen. Ich übernehme die innenpolitischen Entwicklungen und die Menschenrechtslage, während mein Kollege sich um internationale Aspekte und den Sport kümmert.
Genau, ich schaue mir den UN-Weltsozialgipfel in Doha an und später werfen wir einen Blick auf die NFL und Manuel Neuer. Aber lass uns mit der deutschen Politik beginnen. Was ist denn aus den ehemaligen Ampelpolitikern geworden?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich verlaufen. Am 6. November 2024 platzte die Koalition. Und heute, ein Jahr später, haben viele der damaligen Minister völlig verschiedene Wege eingeschlagen. Olaf Scholz beispielsweise ist zwar noch Bundestagsabgeordneter geworden, nimmt sein Mandat aber eher auf Sparflamme wahr.
Wie äußert sich das konkret?
Er hält keine Reden im Plenum und gehört nach dem aktuellen Verzeichnis des Bundestags auch keinem Ausschuss an. Interessant ist, dass er trotz seiner 67 Jahre, er hat also Rentenalter erreicht, nicht ganz aus der Politik ausgestiegen ist. Er sagte, das Amt des Bundestagsabgeordneten sei das höchste, in das man in Deutschland direkt gewählt werden könne.
Und was ist mit Robert Habeck passiert?
Habeck hat sich mehr Zeit gelassen, legte sein Mandat erst zum 1. September nieder. Er geht jetzt ins Ausland, an verschiedene Forschungseinrichtungen, unter anderem nach Kopenhagen und Berkeley in Kalifornien. Allerdings sorgte sein Abgang für Kontroversen.
Inwiefern?
Er teilte in der Taz nochmals aus und nannte etwa Bundestagspräsidentin Julia Klöckner eine Fehlbesetzung. Friedrich Merz bezeichnete Habecks Abgang daher als peinlich. Von den anderen ehemaligen Ministern sind viele im Bundestag geblieben. Karl Lauterbach leitet nun den Forschungsausschuss, Lisa Paus den Haushaltsausschuss.
Und Christian Lindner?
Lindner ist, nachdem die FDP aus dem Parlament geflogen ist, komplett aus der Politik verschwunden. Er wurde im April Vater und konzentrierte sich zunächst auf die Familie. Jetzt, da die Karenzzeit für ehemalige Minister abläuft, wechselt er in die Wirtschaft. Er wird unabhängiges Mitglied im Shareholder-Board der Stepstone Group und Senior Advisor bei der CEO-Beratung Teneo.
Eine bemerkenswerte Entwicklung. Lass uns zu internationalen Themen wechseln. Wie ist die aktuelle Lage im Sudan?
Die Situation ist dramatisch. Nach der Einnahme von Al-Fashir durch die RSF-Miliz schlägt die Hilfsorganisation International Rescue Committee Alarm. Besonders erschreckend ist die Anzahl unbegleiteter Flüchtlingskinder. Allein in den vergangenen Tagen wurden mindestens 170 unbegleitete Kinder in der Nachbarstadt Tawila registriert.
Wie jung sind diese Kinder?
Viele sind so jung, dass sie weder ihren Namen noch ihren Herkunftsort nennen können. Sie wurden auf der Flucht von ihren Familien getrennt. Von mehr als 200.000 Zivilisten aus Al-Fashir, das früher über 300.000 Einwohner hatte, ist der Verbleib völlig unklar. Die Initiative IPC hat für die Stadt bereits den Status einer Hungersnot erklärt.
Das ist eine humanitäre Katastrophe. Gibt es internationale Reaktionen?
Ja, der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat Ermittlungen zu den jüngsten Berichten über Gewaltverbrechen in Al-Fashir angekündigt. Der RSF werden Massenmorde, Vergewaltigungen und ethnisch motivierte Vertreibungen vorgeworfen. Aber auch die sudanesische Armee soll Kriegsverbrechen begangen haben.
In diesem Zusammenhang ist auch der UN-Weltsozialgipfel in Doha relevant, der gerade stattfindet. Generalsekretär Antonio Guterres forderte dort mehr Engagement im Kampf gegen Armut und Ungleichheit.
Was sind die Hauptthemen dieses Gipfels?
Rund 14.000 Teilnehmer sprechen bis Donnerstag darüber, wie Armut und soziale Ungleichheiten reduziert werden können. Es geht um sozialen Schutz und den Zugang zu gut bezahlter Arbeit weltweit. Guterres sagte, das Treffen findet zu einem Zeitpunkt großer globaler Unsicherheit statt. Entwicklungsländer bekämen nicht das Level an Unterstützung, das sie bräuchten.
Wer nimmt denn teil? Neben Guterres auch die ehemalige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die ja jetzt Präsidentin der UN-Vollversammlung ist. Aus Deutschland reist Arbeitsministerin Bärbel Baas an. Es werden auch Vertreter der Wirtschaft und von Hilfsorganisationen erwartet. Allerdings wurde die geplante Abschlusserklärung bereits vor dem Gipfel als zu unverbindlich kritisiert. Bevor wir zum Sport kommen, möchte ich noch ein wichtiges Thema ansprechen. Die Europäische Menschenrechtskonvention feiert ihr 75-jähriges Bestehen, allerdings unter Druck.
Welche Art von Druck?
Mehrere Länder greifen den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte für seine Rechtsprechung an. Im Mai kritisierten 9 europäische Staats- und Regierungschefs, darunter aus Dänemark, Italien, Österreich und Polen, den Gerichtshof für seine Auslegung in Migrationsfragen. Sie sagen, er schränke den Handlungsspielraum der Staaten zu stark ein.
Wie bewerten Experten diese Kritik?
Die Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Beate Rudolf, nennt das alarmierend im Rechtsstaat. Kritik am Gerichtshof sei erlaubt, aber nicht durch öffentlichen Druck. Noch problematischer sei das stille Ignorieren von Urteilen, wie Dana Schmalz vom Max-Planck-Institut erklärt. Bei den Flüchtlingslagern in Griechenland stelle der Gerichtshof regelmäßig Verletzungen fest, aber es ändere sich überhaupt nichts.
Das untergräbt die Autorität des Gerichtshofs?
Genau das befürchtet Schmalz. Mit jedem ignorierten Urteil kratze man an der Autorität. Dabei sollten wir stolz darauf sein, dass wir in Europa einen Gerichtshof haben, der verbindlich über Menschenrechtsverletzungen entscheidet, so Rudolf. Die EMRK wurde am 4. November 1950 und verpflichtet heute alle 46 Europaradstaaten. Kommen wir zum Sport. Die NFL plant eine bemerkenswerte internationale Expansion. Was steht da an?
Erzähl mal, wie ehrgeizig sind die Pläne?
NFL-Commissioner Roger Goodell denkt wirklich global. Er sagte kürzlich, der nächste Schritt nach Australien sei wahrscheinlich der Einstieg in Asien. Die Liga wolle auf 16 internationale Spiele kommen, damit jedes Team einmal im Jahr international spielt. Während am Sonntag Berlin das Spiel zwischen Indianapolis Colts und Atlanta Falcons erwartet, plant Goodell bereits für die ganze Welt.
Wo gastiert die NFL denn schon überall?
London ist seit 2007 so etwas wie die europäische Heimat. Aber es folgten Mexiko, Deutschland, Sao Paulo, Dublin. Nächste Woche geht es nach Madrid, 2026 nach Rio de Janeiro und Melbourne. Medienberichten zufolge steht Saudi-Arabien als künftiger Austragungsort hoch im Kurs. Die Liga veranstaltet 2026 dort ein Flag-Football-Event mit Tom Brady.
Warum sind die Teams jetzt so interessiert an internationalen Spielen?
Das hat sich völlig gewandelt. Wie Alexander Steinfort, Deutschlands NFL-Chef, erklärt, standen die Teams früher nicht Schlange für London oder Mexiko. Heute ist es anders. Sie wollen international in ihren bevorzugten Märkten spielen. Das Global Markets-Programm der NFL gibt Franchises exklusive Marketingrechte in ausgewählten Ländern, während sie in den USA auf einen bestimmten Radius um ihr Heimstadion beschränkt sind.
Gibt es Pläne für eine europäische Franchise?
Goodell bezeichnete ein Szenario mit einer NFL-Franchise in London als möglich. Er sagt, die Märkte außerhalb der USA seien sehr attraktiv, blieb aber gewohnt vage. Es gäbe Märkte, die ein Team unterstützen könnten, aber man müsse die Auswirkungen auf den Wettbewerb bedenken.
Interessant. Und was gibt es von Manuel Neuer zu berichten?
Neuer sprach vor dem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain über seine Zukunftspläne. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus und mit 39 Jahren stellt sich die Frage, ob er weitermacht. Er sagte, er sei total entspannt und lasse sich über den Winter Zeit für die Entscheidung.
Welche Faktoren spielen eine Rolle?
Neuer nannte Gesundheit, Fitness, Motivation und auch die Frage, was in der nächsten Saison mit dem Verein passiert. Er wird im März 40 und hatte in der Vergangenheit mit schweren Verletzungen zu kämpfen. Trainer Vincent Kompany stimmte zu, dass es keinen Zeitdruck geben müsse. Bei älteren Spielern gehe es über Gefühl und Leistung.
Neuer wurde auch zu den Terroranschlägen von Paris befragt?
Ja, das war vor 10 Jahren, am 13. November 2015. Neuer war damals beim Länderspiel mit der Nationalmannschaft dabei und erlebte die Anschläge quasi hautnah. Er sagte, wenn man heute am Stade de France vorbeifahre, kämen natürlich Erinnerungen hoch. Das werde man nie vergessen. Das seien schaurige Zeiten gewesen.
Was war damals passiert?
Islamistische Terroristen hatten bei koordinierten Anschlägen in Paris 130 Menschen getötet und 350 verletzt. Die meisten Todesopfer gab es im Bataclan. Allein dort wurden 90 Menschen getötet. Auch das Stade de France sollte angegriffen werden. 3 Attentäter sprengten sich während des Länderspiels Frankreich gegen Deutschland am Nationalstadion in die Luft. Die DFB-Auswahl verbrachte die ganze Nacht im Stadion.
Ein erschütternder Rückblick. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wir haben einen weiten Bogen gespannt, von der deutschen Politik nach dem Ampelende über die humanitäre Krise im Sudan bis hin zu internationalen Sportplänen der NFL.
Und wir haben gesehen, wie sich ehemalige Politiker neue Wege suchen, während gleichzeitig internationale Institutionen wie der Menschenrechtsgerichtshof unter Druck geraten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Sendung.
Das war das Daily News Briefing von Artikli. Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf gut recherchierten Nachrichtenmeldungen von Top-Journalisten. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bereiten wir den Podcast auf und bringen ihn durch synthetische Stimmen zum Leben.
Es können daher inhaltliche, sprachliche oder technische Fehler auftreten. Artikli übernimmt keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
Danke für den Innovationsgeist und das Verständnis. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.